Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder einschaltet bei unserem Podcast In Principio. Wir gehen mit euch durch die drei Texte des kommenden Sonntags und wir, das bin ich, Christelle Köhler, ich bin Neutestamentlerin.
Und das bin ich, Till Magnus Steiner, der Alttestamentler. In unserer Welt gibt es einiges, was zurechtgerückt werden muss. Keine Frage. Heute gucken wir aber nicht in die Gegenwart, sondern wir ziehen unsere Kraft aus den alten Texten der Bibel und erkennen, dass da auch einiges an kommenden Sonntag zurechtgerückt wird. Von Gott, aber auch von den Menschen. Ja, weil die Schöpfungsordnung, die der Welt doch gegeben ist, ein Ideal ist, auf das man sich zurückbeziehen muss und gerade im Angesicht der Idee, dass doch alles gut ist, eben bestimmte Sachen zurechtgerückt wurden damals, beziehungsweise damals schon aufgefordert wurde, die Sachen zurechtzurücken.
Wir steigen ein für diesen Sonntag direkt mit dem Evangeliumstext. Wir sind im Markus-Evangelium Kapitel 7 und wir sind erstmal in einer Welt, die vielleicht wenig Blick auf die Schöpfungsordnung Gottes hat, so könnte man meinen. Denn wir erleben Jesus, der hier in dem Gebiet der Dekapolis ist. Das ist etwas, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht kennt.
Ja, wir lesen ja im Text auch, dass er aufbricht aus dem Gebiet von Tyros und an den See von Galiläa kommt. Da denkt man erstmal, okay, jetzt geht er wieder ins Stammgebiet zurück. Aber das ist das Gebiet der Dekapolis und es war im damaligen Zeit das Galiläa der Heiden. Also eben kein jüdisch geprägtes Gebiet, sondern ein heidnisch geprägtes Gebiet.
Die hatten sogar eine gewisse Autonomiestellung innerhalb der römischen Besatzungszone, so muss man es ja sagen. Aber es sind vor allen Dingen eben Menschen, und darauf kommt es hier im Text auch an, die eben heidnischen Glaubens sind. Und es ist hier mit den Versen 31 folgend schon die zweite Geschichte, wo im Fokus der Erzählung des Evangeliums ein heidnischer Mensch steht. Kurz davor war es eine syrophönizische Frau, als da auch eine heidnische Frau, die Jesus bittet um die Heilung ihrer Tochter. Und da heilt Jesus sogar aus der Ferne heraus. Und jetzt sind wir hier in der Dekapolis und es geht wieder um einen heidnischen Menschen, so ist zu vermuten, der aber nicht selber an Jesus herantreten kann.
Es geht eben nicht nur um einen heidnischen Kranken, der geheilt werden soll, jemand, der taub ist und nur stammeln konnte, sondern es geht darum, dass er von seinen Freunden, seiner Familie, seinen Nahestehenden nun zu Jesus gebracht wird. Also eine Gruppe bricht auf zu Jesus, diesem jüdischen Messias, diesem jüdischen Wanderprediger, aber es sind Heiden und sie bringen ihren Kranken zu Jesus und bitten ihn, leg deine Hand auf, segne ihn bzw. heile ihn.
Allerdings wird dieses heile ihn gar nicht so explizit ins Wort gefasst. Und das ist nochmal spannend. Er möge ihm die Hand auflegen. Damit ist erstmal ein sehr breiter Aktions- und vielleicht auch Effektradius offengelegt. Das heißt, es kann bedeuten, sprich ihm Mut zu, segne ihn bis hin zu heile ihn eben. Und was jetzt dann im Anschluss kommt, nachdem man diesen namenlosen Tauben, der nur stammeln kann, zu Jesus bringt, ist tatsächlich etwas, was abläuft wie so eine ganz klassische antike Wundererzählung. Das heißt also, man bringt jemanden, Jesus nimmt ihn von der Menge weg. In den antiken Wundererzählungen ist da die Idee, dass man eben nicht mitbekommt, also die geheimen Wunderpraktiken nicht zu Gesicht bekommt. Hier geht es vielmehr darum, diesen Kranken auch in gewisser Weise zu schützen vor den Blicken der anderen. Also es ist ein intimer Moment der Zuwendung und Jesus, und das ist dann wichtig in diesem heidnischen Szenario und auch in einem Szenario der Krankheit, Jesus hat keine Berührungsängste, er hat keine Angst, dass hier ihm irgendetwas passiert. Wir können vielleicht nochmal zurückdenken an letzte Woche, wo wir ja uns mit rein und unrein auch beschäftigt haben.
Und er handelt sehr bildlich an dem. Er legt seinen Finger in die Ohren, weil er ja taub ist. Er berührt die Zunge, was ja auch nicht selbstverständlich ist, die Zunge zu berühren von jemandem, weil der eben nur stammelt. Also, er vollzieht sprechende Zeichen, aber in einem intimen Setting gegenüber dem Kranken. Und dann kommt eine Kleinigkeit, die man schnell überliest vielleicht. Auf diese Berührung folgt ein kurzes Gebet. Ein Blick zum Himmel, ein Seufzen aber nur. Ein Seufzen, ein Blick hoch zum Vater und nach dem Motto, dieser Mensch leidet. Aber das entspricht doch nicht der Schöpfungsordnung. Und dann sagt er ein Wort, was ein Heilungswort ist, Ephata, das heißt, öffne dich, Also er redet die Organe selbst an, auch wunderbar bildlich wieder. Er öffnet dich, öffnet euch und sagt damit aber auch einen interessanten zweiten Punkt. Heil dich selbst. Öffne dich, mach dich wieder frei, red wieder. Auf dieses Schöpfungswort hin sozusagen ist der Kranke nun wieder geheilt.
Das ist deswegen auch wichtig, weil es hier nicht darum geht, dass Jesus etwas dem Kranken überstülpt, nicht etwas ganz Neues macht, sondern der Mann, der hier gebracht wird, der hat ja alle Organe, die es zum Sprechen braucht, aber offenbar kann er sie nicht richtig nutzen. Das ist auch hinter diesem Stammeln irgendwie mit zu verstehen. Das heißt, irgendwas funktioniert da nicht richtig und dieses Öffne dich sagt, also ist die Ermutigung, das zu nutzen, was da ist und nicht etwas neu zu schaffen. Das ist das Interessante und Spannende hier.
Das wird auch wunderbar in Vers 35 ausgedrückt, wenn da gesagt wird eben, seine Zunge muss von der Fessel befreit werden. Er kann eigentlich, aber etwas hindert ihn und er befreit sich. Also es wird, die Befreiung wird geschenkt. Und dann kommt das ganz Spannende, was man überhaupt nicht erwartet bei solchen Sachen. Normalerweise ist ein Wunder doch da, um die Herrlichkeit Gottes zu verkünden, um zu sehen, wie das Himmelreich sein könnte. Aber bei Markus ist es wichtig, dass er sagt, Jesus verbot ihnen, den Umstehenden, jemanden davon zu erzählen.
Natürlich passiert es genau andersrum. Das kennen wir auch schon ein bisschen aus dem Markus-Evangelium. Das heißt dann, je mehr er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es. Man könnte auch sagen, an der Autorität Jesu müsste man an der Stelle vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Aber erstens, wenn sie es nicht verkündet hätten, hätten wir es hier nicht zu lesen für diesen Sonntag. Und zweitens, das ist tatsächlich, also erstens wird hier wirklich dieser entscheidende Unterschied zwischen Jesus und den antiken Wunderheilern aufgemacht. Ne? Die einen wollen erzählen, wie großartig sie sind. Jesus sagt, nicht darüber reden. Warum? Weil es darum geht, dass er nicht zu einseitig wahrgenommen wird. Das Wirken Jesu lässt sich nicht einfach nur auf Wunder beschränken, also auf etwas, was irgendwie ja vermeintlich auch andere könnten, was Dinge außer Kraft setzt oder ähnliches, sondern das Wirken Jesu muss immer in Einklang gesetzt werden zu dem, wie er mit Menschen umgeht, zu dem, wie er vom Vater erzählt, zu dem, was er am Ende selbst erleiden muss. Und das ist auch einer der Gründe, warum dieses erzählt nicht einfach immer nur das Wunder weiter, so pointiert im Markus-Evangelium vor allem dargestellt wird.
Jetzt erinnern wir uns an das, was wir am Anfang gesagt haben. Wir sind ja in der Dekapolis. Die jetzt nun also dieses Wunder verkünden, sind Heiden. Sind keine Juden. Und sie treten nun auf und verkünden, steht da. Die erzählen nicht einfach, Leute, kommt alle ganz schnell her, der macht hier ganz tolle Wunder, stellt euch in eine Reihe an, egal was ihr habt, von der laufenden Nase bis zum kaputten Bein, das wird top hier. Sondern sie verkünden, indem sie einen Lobpreis machen, einen Lobpreis sprechen, der eine spannende, für einen heidnischen Mund spannende alttestamentliche Dimension hat.
Ganz genau. Die umstehenden Menschen, vielleicht auch der Geheilte selbst, die da, von denen heißt es dann hier, sie staunten über alle Maßen und sagten, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Da klingeln uns doch zumindest ein bisschen die Ohren.
Weil da die Verheißung, die am Anfang der Bibel uns zugesprochen ist, nun anscheinend in Jesus Wirklichkeit wird, für einen Moment am Beispiel des Kranken. Er hat alles gut gemacht. Das ist der Refrain aus der ersten Schöpfungserzählung. Gott schafft diese Welt gut. Er sah, was er getan hatte und es war gut. Alles war gut. Und genau darauf wird im ersten Zitat direkt angespielt. Er hat alles gut gemacht. Die Schöpfungsordnung ist in diesem einen Menschen wieder hergerichtet. So wie die Schöpfung sein soll. Gut. Und das wird dann verbunden mit einer Anspielung auf das Buch Jesaja. Also wir springen aus der Tora rüber in die Propheten und der Verheißung, dass eben die Tauben wieder hören und die Stummen sprechen können.
Wir haben hier, um es nochmal ganz auf den Punkt zu bringen, wir haben hier Heiden, die eigentlich nichts von der Verheißung Gottes wissen können, die eigentlich die ganze Schöpfungsordnung ja nicht von Kind an erzählt bekommen haben, in Bilder gebracht bekommen haben. Und trotzdem erleben wir sie hier am Ende des Evangeliums, so schildert sie uns der Evangelist auf jeden Fall, als Menschen, die eine Sensorik dafür haben, dass hier etwas zurechtgerückt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat alles gut gemacht. Also er macht, dass alles gut ist. Und gut ist ja eigentlich das, was wir uns immer wünschen für die Welt um uns herum, für uns selbst. Und dass hier etwas passiert, was außergewöhnlich ist, nämlich die Tauben hören und die Stummen sprechen. Das ist aber nur dann außergewöhnlich, wenn sie eben tatsächlich taub und stumm geworden sind, was ja nicht der Schöpfungsordnung entspricht. Also es ist was ganz Intuitives und ausgerechnet die Heiden können diese Form der Verheißung Gottes hier entdecken.
Das Handeln der Heiden legt somit eine schöne Rahmung um den Abschnitt aus dem Evangelium, den wir am Sonntag hören. Sie bringen ihren Kranken zu Jesus im Glauben und am Ende verkünden sie, was da geschehen ist und äußern einen Glauben an die gute Schöpfung, an das gute Handeln Jesu. Und dieses Zusammenspiel von sie werden selbst aktiv in beiden Punkten führt uns vielleicht auch sehr gut hinüber, wenn wir unsere Frage oder unseren Blick auf das Zurechtrücken der Weltordnung weiten in die erste Lesung. Bei der ersten Lesung sehe ich nämlich oft die Gefahr, das passiert ja so, bei der ersten Lesung wird so halb zugehört vielleicht nur und dann verschläft man am Anfang ein bisschen, dass man am Anfang nicht genau hinhört. Aber das ist grundlegend wichtig bei der ersten Lesung. Also vielleicht, Christel, steigen wir mal direkt mit dem Vers 4 aus Jesaja Kapitel 35 ein, der der erste Vers der ersten Lesung am Sonntag ist.
Da heißt es dann, sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht, seht euer Gott.
Es wäre so schön gewesen, wenn wir am Sonntag auch noch den dritten Vers hören würden. Der dritte Vers, oder der Vers davor heißt nämlich, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Aufforderung, geht hinaus und stärkt die Schwachen. Es ist eure Aufgabe. Und wodurch stärkt ihr die? Ihr sagt denen etwas sehr, sehr Bedeutendes. Seid stark, fürchtet euch nicht. Das könnte man hinwerfen als, das sind einfach Worte. Aber die Begründung wird gegeben. Seht, euer Gott, der Gott der Schwachen, der wankenden Knie und der Verzagten ist, euer Gott, er kommt, um euch zu retten.
Es ist ein bisschen eine Form der Ermutigung, aber vor allen Dingen auch eine Form der Selbstermächtigung. Also seid stark, aber nicht aus euch selbst im Sinne von Selbstermächtigung, sondern nehmt die Dinge wieder selbst in die Hand, denn da ist ja euer Gott. Also deswegen ist dieses Seht euer Gott so wichtig. Im Blick auf Gott und im Wissen auf dessen eigentliche Schöpfungsordnung, im Wissen darauf, dass er auch uns gut geschaffen hat, dass er uns Kraft und Mut mitgegeben hat, dass er auch gesagt hat, ich bin immer mit euch unterwegs. Im Hinblick darauf können wir uns selber gegenseitig eben diesen Mut zusprechen, auch denjenigen, die dann mal etwas verzagt sind oder wo die Hände schlaff sind oder mutlos geworden sind.
Und diese seid stark und fürchtet euch nicht, steht nicht im leeren Raum, sondern wird ganz klar begründet. Denn wenn Gott selbst kommt, was in dem Kontext hier angekündigt wird, Klammer auf, gleich müssen wir noch sprechen, welcher Kontext das ist. Dann werden, und das ist unsere schöne Verbindung, warum der Text hier ausgewählt wurde, um das Evangelium zu begleiten. Dann, wenn dieser Gott kommt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet.
Und es geht sogar noch weiter, wie ich finde. Also, dass die blinden Augen und die tauben Ohren, die geöffnet werden, also wieder in ihren Zustand eigentlich zurückversetzt werden, die machen ja möglich, dass man auch nochmal Gott neu erkennt etc. Aber dann kommt es noch weiter, das finde ich eigentlich noch fast schöner, dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt. Also hier wird auch nochmal ganz, nochmal intensiver körperlich, könnte man vielleicht sagen, deutlich gemacht, was es denn bedeutet, wenn also alles zurück auf Anfang gesetzt.
Genau, wenn alles in einen Idealzustand zurückgeführt wird. Der Idealzustand, um den es hier geht, ist im Buch Jesaja der Kontext des Exils. Denn wenn wir in dem Kapitel weiterlesen, wird es noch deutlicher. In Vers 10 ist die Zielrichtung gesagt. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen zum Zion mit Hohlocken. Da haben wir dieses Hohlocken wieder. Und von dem Vers wird dann auch deutlich, wer sind denn die Verzagten? Wer sind denn die Schwachen? Wer sind denn die mit den wackeligen Knien? Wer sind die blinden Tauben? Es sind die Israeliten, die im Exil sind, fernab vom verheißenen Land, fernab von der heiligen Stadt, ohne einen Tempel, in dem Gott mitten unter ihnen wohnt. Und ihnen wird Mut zugesprochen in diesem Kontext und gesagt, verzagt nicht. Euer Gott ist ein starker Gott. Ihr seid zwar nun die Schwachen, aber euer starker Gott wird euch durch, auch ein schönes Bild, aufblühende Wüsten hindurch wieder in die Nähe Gottes führen. Und da schließt sich unser schöner Bogen zum Evangelium auch nochmal. In der Nähe Gottes gibt es dann nämlich wirklich, nicht nur bildlich gesprochen, dann gibt es keine Lahmen mehr, keine Stummen mehr, keine Blinden mehr und keine Tauben mehr.
Es ist das, was wir theologisch oft mit dem Begriff der Heilszeit, die verheißen ist, umschreiben. Also die Zeit, in der Gottes Heil sichtbar wird, sich zeigt, indem es nichts gibt, was dem Heil, das Gott am Anfang der Zeit geschenkt hat, so wie er die Schöpfung ins Leben gesetzt hat, was dem eben widerspricht. Und gleichzeitig ist es aber nicht irgendwie eine Form der Utopie dieser Heilszeit, sondern es ist eine Ermutigung, wie wir ja im ersten Vers gehört haben, diese Heilszeit selbst durch das Handeln, durch das Mutmachen, sich gegenseitig auch mit zu befördern. Es ist nicht nur etwas, was Gott tut, es ist auch etwas, wo wir etwas zu beitragen.
Gott und der Mensch handeln bei Jesaja wunderbar zusammen. Sagt den Verzagten. Gott fordert die Menschen auf, ermutigt sie, holt sie aus ihrer Tristesse raus. Gemeinsam schaffen wir das. Und er kündigt sich selbst an als ein Gott, der eben auftritt als die Rache, die Vergeltung. Das sind eigentlich sehr, sehr harte Bilder. Aber sagt auch gleichzeitig, ja, ihr seid schwach. Euers ist nun nicht die Rache und der Vergeltung. Das ist nicht der menschliche Auftrag. Der menschliche Auftrag ist die Ermutigung untereinander. Gott selbst wird die, die im Exil euch geschwächt haben, bestrafen und euch befreien.
Es ist eine Form der Arbeitsteilung, könnte man auch sagen, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Es ist Gott, der sich mit den Feinden Israels rumplagt, der also die, die Israel schaden wollen, in ihre Schranken weisen wird, an denen wird er Rache und Vergeltung üben. Auf Israel hin aber ist es der Wunsch, dass die Menschen selbst helfen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, dass die, die eben mutlos geworden sind aufgrund der Feinde, sich gegenseitig bestärken und so tatsächlich neu aufbrechen können, wenn Gott diesen Aufbruch möglich macht. Denn das heißt ja, er selbst kommt und wird euch retten.
Wunderbar in dem Kapitel bei Jesaja ist, dass wir keine Ahnung haben, wer angesprochen. Man kann also auch rein interpretieren, dass sozusagen die Schwachen sich gegenseitig ermutigen sollen. Und das macht auch Sinn, weil in der alttestamentlichen Theologie ja gerade die Armen und die Schwachen diejenigen sind, die besonders von Gott geliebt werden und befreit werden. Das heißt, wir haben hier vielleicht auch gerade Menschen oder Menschen werden angesprochen, die selbst in ihrem Leid ermutigt werden, aus ihrem Leid heraus aufzustehen, um andere aus ihrem Leid herauszuholen. Und damit haben wir eine wunderbare Brücke rüber in den Jakobusbrief.
Denn dieser Text am Sonntag, Jakobus 2, Verse 1 bis 5, der erinnert am Ende ganz zentral daran, dass Gottes Zuwendung eben immer mit den Schwachen, den Armen, den Unterdrückten ist.
Darf ich den Vers vorlesen, weil der so schön durch und durch diese Armentheologie, Armenfrömmigkeit des Alten Testaments auch rüberbringt ins Neue Testament?
Sehr gerne.
In Vers 5 heißt es, hört, meine geliebten Brüder und Schwestern, hat nicht Gott die Armen in der Welt zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben?
Wunderbarer Vers. Es ist eine Erinnerung eigentlich an das, wie Gott auf genau diese Menschen schaut, auf die Armen, auf die Unterdrückten etc. Und es ist die Zuwendung Gottes zu ihnen, die hier der Autor des Jakobusbriefes der Gemeinde quasi wieder versucht in Erinnerung zu rufen. Er sagt nämlich, denkt doch bitte an Gottes Zuwendung, an Gottes Art und Weise auf den Menschen hin sein Heil schaffen zu wollen. Und es ist eigentlich natürlich, so wie die Frage formuliert ist, schon auch ein bisschen eine rhetorische Frage, weil erstens müsste die Gemeinde das natürlich wissen und zweitens wird ziemlich deutlich, dass das in der Gemeinde offenbar nicht immer so funktioniert, dass diese Idee Gottes, die Armen zu Reichen werden zu lassen und ihnen das Erbe anzuvertrauen, dass das die Gemeinde nicht so lebt miteinander an vielen Stellen.
Wir begegnen ja auch am Sonntag in der zweiten Lesung genau einem praktischen Beispiel, was uns das wunderbar vor Augen führt und was wunderbar durch die Zeiten der Menschheit hindurch immer wieder so passiert. Worum geht's? Eine Gemeindeversammlung ist da und wir stellen uns vor, zwei Personen kommen in diese Gemeindeversammlung rein. Eine Person, hoher Würdenträger, reich, mit Ansehen. Er bekommt einen Ehrenplatz. Natürlich bekommt er einen Ehrenplatz. Wenn jetzt aber ein Bettelarmer reinkommt, vielleicht ein bisschen dreckig von der Straße, verlodert, bisschen komische Gestalt, die schieben wir lieber in die Ecke oder wie der Text hier sagt, die setzen wir lieber auf den Boden zu unseren Füßen. Diese arme Person bekommt nicht den Würdenplatz, den der Würdenträger natürlich zugewiesen.
Und zu diesem Fallbeispiel, das ja der Jakobusbrief hier so ein bisschen anführt am Sonntag, gibt es auch eine ganz klare Schlussfolgerung, die heißt dann nämlich, macht ihr dann nicht untereinander Unterschiede und seid Richter mit bösen Gedanken. Ich finde gerade der zweite Teil ist nochmal sehr wichtig, weil es wirklich darum geht, nicht nur, dass Unterschiede gemacht werden, sondern vor allen Dingen auch, dass wir richten. Das heißt, dass wir sehr schnell, so könnte man vielleicht mal übersetzen, in Schubladen packen, wer uns begegnet. Und dass wir das eben nicht nur im Alltag machen, sondern dass wir das eben auch in der Gemeinde machen. Und vielleicht wichtig ist, es geht nicht darum, dass man nicht auch mal jemanden auf dem ersten Blick sagt, oh, ich glaube, der kommt mir ein bisschen komisch vor und vielleicht ein bisschen vorsichtig ist oder so. Aber es geht darum, es geht nicht nur um den ersten Blick, wenn ich mit einem Menschen etwas zu tun habe. Und es geht darum, dass wir gerade, wenn wir in einem Gemeindekontext sind, also da, wo wir wissen, dass wir auch eine gemeinsame Mitte haben, im wahrsten Sinne des Wortes, um die wir uns versammeln, dass wir dann diesen Standesdünkel tatsächlich beiseite legen und aufeinander schauen als Menschen, die von Gott in diese Gemeinschaft berufen worden sind und nicht als der Reiche oder der Arme, die in diese Gemeinschaft berufen wurden.
Das ist jetzt aber nicht nur eine schöne Gemeinschaftsregel, sondern es ist zutiefst ein theologischer Gedanke für den Jakobusbrief. Denn im Jakobusbrief ist ganz, ganz deutlich, wenn hier das Wort Richter auftaucht, ist es ein Verweis darauf, dass eigentlich, und das sagt der Jakobusbrief, nur Jesus Christus der eigentliche Richter über Menschen sein darf. Und wir Menschen haben den eigentlichen Auftrag, jedem einander in Nächstenliebe zu begegnen. Und das können wir, weil, und da fängt die Lesung ja mit an, wir nur einen einzigen Herrn unserer Gemeinschaft anerkennen. Unseren Herrn Jesus Christus, den Herr der Herrlichkeit. Niemand hat höheres Ansehen als er und alle anderen sind an ihm ausgerichtet und da gibt es kein Ansehen der Person, das die Gläubigen untereinander unterscheidet.
Wir hatten letzten Sonntag diesen schönen Begriff vom Täter des Wortes und hatten auch da ein Fallbeispiel, da ging es um die Witwen und Waisen. Hier ist nochmal in gewisser Weise eine Fortführung, wie denn dieses Täter des Wortes sein wirklich funktioniert. Also das heißt, wie funktioniert es zu glauben, aber das nicht nur irgendwie schön auf dem Papier und irgendwie mit einem Buch in der Ecke, in das man ab und an mal reinliest, sondern wie funktioniert es, dass ich in wirklich meinem ganz alltäglichen Tun dieses Wort, letzte Woche hieß das Wort der Wahrheit, dass Jesus Christus ist, ja, also wie kann ich das wirklich umsetzen? Und es passiert in diesen ganz kleinen Dingen. Es ist nicht darin nur gegeben, dass ich irgendwie mal schön was wegspende und irgendwo deutlich mache, ja, natürlich wende ich mich auch den Armen und Kranken und so weiter zu, sondern dass ich es genau dann tue, wenn sie mir begegnen. Also wenn sie vor mir stehen und wenn ich mich fragen muss, wie gehe ich mit dem um, der vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen zerlupft daherkommt, beziehungsweise wie gehe ich auch mit dem um, der mit einem großen, mit einer großen Entourage, mit goldenen Ringen und so weiter auftritt. Das ist ja nicht nur die Frage, wie gehen wir mit den Armen um, sondern auch, wie gehen wir mit den scheinbar Mächtigen um? Also räumen wir den von uns aus direkt eine andere Stellung ein als den anderen?
Und die ganz klare Antwort ist ja schon in der Schöpfungserzählung gesagt. Alle Menschen sind Ebenbild Gottes und haben die gleiche Würde. Und das heißt auch für unsere christlichen Gemeinden, dass wir einander eben alle als Ebenbild Gottes begegnen. Und Ebenbild Gottes ist vielleicht auch nochmal ein schönes Stichwort, um jetzt eine Linie durch diese drei Texte zu führen. Wir hatten ja auch immer wieder gesagt, unser Thema ist Gott und die Menschen müssen etwas zurechtrücken, beziehungsweise die Schöpfungsordnung wiederherstellen. Und die Schöpfungsordnung lehrt uns, die Schöpfung ist gut. Und daran werden wir im Evangelium erinnert. Gott handelt durch Jesus Christus an diesem Kranken und die Heiden bekennen, ja, alles ist gut. In diesem einen Moment ist alles gut. Diese Schöpfungsordnung bricht hinein in diese Welt als eigentliche Wahrheit. Und im Angesicht dessen lehrt uns auch die erste Lesung, selbst wenn wir verzagen, selbst wenn wir schwach sind, wir können uns gegenseitig ermutigen, weil wir wissen, mit dem Blick auf Gott, Gott kommt und stellt diese Schöpfungsordnung, dieses Heil her für uns. Und jetzt der dritte Schritt, wenn wir dann nicht nur auf Gott blicken, sondern auf uns als Gemeinde, wissen wir auch, dass wir in so einer Ordnung leben können, in der eben jeder Mensch gleichwertig in der Gemeinde ist. Keiner überhöht wird, keiner unterdrückt wird, sondern wir eine ideale Schöpfungsordnung in unseren Gemeinden verwirklichen sollen.
Vielen Dank, Till. Das ist eine schöne Linie nochmal, die du gezogen hast. Und ich möchte sofort daran anschließen, an diese Aufforderung, die am Ende an uns als Christen in diesen Texten auch drin steckt. Und für mich ist da dieser Evangeliumstext ein wunderbares Beispiel für. Das ist ja der Text, der auch nochmal benutzt wird oder im Hintergrund eines Taufritus, eines ausdeutenden Zeichens steht. Ne? Also dieser Ephata-Ritus, wenn man ein Kind oder auch wird vor allen Dingen bei Kindern ja benutzt, dieses zu ihm zuzusprechen, das mit Berührung von Ohren und Mund, öffne dich. Und da geht es ja nicht darum, etwas erstmal im wahrsten Sinne des Wortes wiederherzustellen, sondern es ist die Erinnerung daran, dass uns das geschenkt ist, nämlich dass uns geschenkt ist, offen zu sein. Als Christen sollen wir Augen und Ohren und Mund öffnen, um genau diese Schöpfungsordnung Gottes, das Gute Gottes in die Welt zu tragen, indem wir verkünden, aber auch indem wir zuhören und natürlich auch indem wir selbst es in die Tat umsetzen helfen. Das heißt, zu Menschen werden, die andere wiederum ermutigen, die sie stark machen und nicht erniedrigen. Und all das ist in diesem schönen Ritus mit dem Ephata-Wort verbunden. Und ich finde das immer ganz beeindruckend bei einer Taufe, wenn man sich das so vor Augen führt, dass uns das allen wirklich mit dem Start unseres christlichen Lebens eigentlich in die Wiege gelegt wurde.
Wunderbar, danke für den Verweis auf die Taufe nochmal. Und willst du vielleicht den Vers, den du dann mitnimmst, auch nochmal vorlesen für alle?
Sehr gerne. Es ist nämlich Ephata, das heißt, öffne dich.
Aus Markus Kapitel 7, der Vers 34, beziehungsweise der Schluss vom Vers 34. Und ich springe mit euch jetzt zurück in die erste Lesung, in den ersten Vers, den wir am Sonntag hören werden. Sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht, seht euer Gott. Gerade über diesen Vers haben wir eben auch viel gesprochen im Podcast. Ich will ihn jetzt übertragen auf mein Leben. Sag den Verzagten. Das ist natürlich der Ausdruck der Nächstenliebe, für den auch immer wieder der Jakobusbrief wirbt und der Auftrag unseres Christsein. Nächstenliebe gerade gegenüber den Schwachen und Armen zu leben. Aber mir geht es nicht nur darum, sondern was sagen wir denn? Was sagen wir den Verzagten, den Schwachen? Seid stark und fürchtet euch. Wir ermutigen sie. Darüber haben wir eben auch gesprochen. Aber wodurch sind wir denn motiviert und wodurch motivieren wir die Verzweifelten? Wir verweisen weg von der schwierigen Situation, wir verweisen weg von uns, wir verweisen auf Gott. Seht euer Gott. Dieser Gott ist der Gott der Schwachen und Verzagten. Verweisen und sagen, wir sehen ihn. Sozusagen, wir sprechen wie in einer Vision. Dieser Gott kommt, dieser Gott ist da. Alles wird gut. Warum? Er hat alles gut gemacht. Seht euer Gott. Diese Ausrichtung beim Ermutigen der anderen Person in ihrer Lebenssituation mit dem Blick auf Gott. Das ist ein ganz wunderbarer Satz, der genau das zusammenfasst. Wir gucken auf die Schwachen, die Ermutigung brauchen, sagen ihnen, seid stark und wir gucken zusammen auf Gott, weil wir wissen, dieser Satz, seid stark, fürchtet euch nicht, ist unterfüttert von dem Sehen Gottes.
Lieber Till, vielen Dank auch noch für deinen Bibelvers. Jetzt sind wir gespannt auf eure Bibelverse, wie immer. Bringt einfach aus den Shownotes des Podcasts rüber nach Facebook und hinterlasst dort in den Kommentaren eure Gedanken, euren Bibelvers und das, was ihr mitnehmt in die kommende Woche.
Viel Freude beim Bibelentdecken.